weiß nicht, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Ja, meine, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder vielleicht zu Fuß ist eine Sache. Aber so innerlich, das, was euch bewegt hat, heute Morgen hier zu sein. Ich werde schon einige Zeit oder beschäftige mich schon einige Zeit mit dem Psalm 63. Und dieser Psalm, da sind zwei Verse daraus, worüber ich demnächst noch was schreiben darf, aber momentan bewegt mich das im Herzen, das zerreißt mich an so mancher Stelle. Da heißt es nämlich: Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Jetzt haben wir ganz heiße Tage so hinter uns, wo wir vielleicht ein wenig verstehen können, was es heißt, wenn man Durst hat. Wenn man Durst hat. Und da, wenn man richtig Durst hat, und diejenigen, die schon mal solche Durststrecken erlebt haben, wo sie mit wenig Wasser auskommen müssen, merken, wenn der Mund staubtrocken wird und die Zunge am Gaumen klebt, wie das eigentlich ist, wenn man Durst hat. Mit einem solchen Durst kommt David in das Heiligtum Gottes und sagt: So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und das ist die Frage, die mich heute Morgen zunächst mal bewegt hat, während wir hier den Gottesdienst begonnen haben. Was bewegt uns eigentlich, heute Morgen herzukommen? Was bewegt uns eigentlich, hier zusammenzukommen? Ist es nur der Gottesdienst, der im Terminkalender steht? Sonntagmorgen 10.30 Uhr Gottesdienst in Bracht? Oder wie auch immer? Oder ist es wirklich diese Sehnsucht, Gott zu begegnen in dieser Stunde? David begründet das dann auch. Er sagt: So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Die Gegenwart Gottes zu erleben ist besser, als seinen Tagesablauf nur so dazu gestalten. Und jetzt sind wir heute Morgen als Kinder Gottes zusammengekommen. Kinder Gottes. Wir haben es ja gehört. Ne? Aus Gnade seid ihr erlöst worden. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Bitteschön. Ihr dürft auspacken und war es das dann? Kind Gottes zu sein, ist ein Einstieg. Aus Gnade errettet, ein Geschenk, verwandelt zu werden in einen neuen Menschen. Wie Paulus das in dem 2. Korintherbrief schreibt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Ganz klein. Wie so eine Keimpflanze, die aufgeht. Und alles, was aufgeht, möchte gerne wachsen. Sogar in einem dürren Land. Aber was ist, wenn kein Wasser da ist, wenn nicht gepflegt wird, wenn nichts getan wird, um dieses Wachstum zu fördern? Und da sind Jesus mit seinen Jüngern, die sich um ihn geschart haben, zunächst mal am Anfang, und dann stehen sie da und Jesus ruft aus den vielen Jüngern in dem Lukas-Evangelium 12 heraus, die in seine engere Auswahl kommen, die ihm dann auch nachfolgen, die Apostel. Und dann redet er mit ihnen und mit den anderen Jüngern, und das sind dann die Seligpreisungen, die er dann nochmal ausspricht, also seine Bergpredigt dann im Lukas-Evangelium. Und dann geht es nämlich weiter in Kapitel 6. Dann heißt es: Zunächst mal die Seligpreisungen und die Warnworte an die Reichen, die im Prinzip alles haben, wo er warnt: Pass auf, wenn ihr jetzt schon sagt, ihr habt genug, nachher werdet ihr Mangel leiden. Ihr werdet zu kurz haben, zu wenig und werdet Sehnsucht haben zurück eigentlich nach dem. Und dann wird es zu spät sein. Aber, sagt er dann in Lukas Kapitel 6, Abvers 27, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen, betet für die, die euch Böses tun, schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Und wenn ihr liebt, die euch Liebe erweisen, verdient er etwa da besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dadurch besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig und gegen die Undankbaren, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jo, da steht man dann da. Liebt eure Feinde. Hat von euch schon jemand sein Gesicht verloren? Ja, ne? Kommt schon mal vor. Genau das ist der Eindruck, den ich hier bekommen habe, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe. Da verliert jemand schon des Öfteren sein Gesicht, indem er sagt, ich liebe meine Feinde und ich tue Gutes denen, die mir eigentlich nichts Gutes im Sinn haben, die mich verfluchen. Ja, und betet für die Menschen, die einem Böses tun und getan haben. Das ist eine Herausforderung. Und wenn ich das tue, stelle ich mich nicht der Welt gleich. Weil das ist ja das, was normal üblich ist. Kriegst du eine Backpfeife, schlägst du halt zurück. Ja? Wärst du übervorteilt, dann guckst du, dass du irgendwie das, was dir genommen wird, wieder reinkriegst. Man darf ja schließlich auch nicht zu kurz kommen. Man muss das tun, damit man sich in dieser Welt behaupten kann, durchsetzen kann. Sich selbst verwirklichen kann, ist eigentlich das, was diese Welt sagt. Und wehe, wehe, wenn du das nicht machst. Dann verlierst du dein Gesicht. Tja, und genau das ist ja das, was Jesus von seinen Jüngern hier erwartet. Dass wir genau anders reagieren, als was die Welt eigentlich macht. Und das bedarf, dass wir miteinander immer wieder uns über die Worte Jesu Gedanken machen. Was heißt es denn eigentlich? Was heißt es denn eigentlich, die Feinde zu lieben? Was heißt es denn eigentlich, den Menschen Gutes zu tun, die für uns nichts Gutes im Schild führen? Wir haben heute Morgen Loblieder gesungen. Wunderbar. Und die sind für mich auch den Einstieg in diesen Gottesdienst. Aber es reicht nicht, dabei stehen zu bleiben. Es reicht nicht, vor den Thron Gottes zu kommen und zu sagen, ich liebe dich, Herr. Es gehört dazu, wesentlicher Bestandteil. Aber die andere Seite ist doch, dass das, was wir sagen, das, was wir glauben, dass sich das in unser Leben niederschlägt, dass sich das erfahrbar macht, in irgendeiner Weise. Wir kennen ja praktisch aus der normalen Arbeit, sag, was du tust, und tu, was du gesagt hast. Und zeig es auch, dass du das getan hast, was du gesagt hast, dass du tun solltest. Dann bist du glaubwürdig. Und wann ist unser Glaube glaubwürdig? Nicht indem wir sagen, was wir glauben, sondern indem wir tun, was wir glauben. Und der Jakobusbrief im Neuen Testament steht voll von solchen Beispielen. Jesus hier in dem Lukas-Abschnitt der Bergpredigt sagt auch, euch, die ihr mir zuhört, eure Feinde, und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, und betet für die, die euch Böses tun. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Aber um lieben zu können, bedarf es einer Veränderung in unseren Herzen. Bedarf es diese Gotteserfahrung, die uns verändert. Bedarf es, dass Christus in unsere Herzen einzieht und nicht irgendwie in die Besenkammer, sondern dass er den Ehrenplatz einnimmt, auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt und eigentlich das ganze Geschehen unseres Lebens bestimmt. Wie heißt es denn auch eigentlich wieder hier, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen gegenüber, euch gegenüber erwartet. Wir kennen ja diese Aussage, wo es dann heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Aber das ist nicht der Gegenpart von dem, was hier steht. Weil das ist ja nur die Unterseite, das Minimum. Und Jesus sagt, gebt hier das Maximum, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist die andere Seite, unten und oben. Und dazwischen ist noch ein Stück, wo man lernen kann und zu lernen hat. Und da hat sich für mich dieser Kreis ein Stück weit geschlossen. Wo man ansetzt, in der Liebe Christi zu leben, das miteinander einzuüben. Und wie heißt es so einfach? Ach Leute, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Aber ich sage euch, wir haben nur eine kurze Zeit, uns darauf vorzubereiten. Nur ein Leben, nicht zwei oder drei. Und ein Replay gibt es schon mal gar nicht. So diese Wiederholungstaste, die man gerne bei den Fußballspielen auch wie gestern Abend wieder einspielt, wenn ein Tor gefallen ist, muss man die Szene mindestens 5 oder 6 Mal wiederholen. Und ich hoffe dann immer, dass bei der 5. oder 6. Mal, dass das dann daneben geht. Aber das klappt nicht. Deswegen könnte man sich das auch sparen. Das Tor ist da oder es ist nicht da. Und so ist es in unserem Leben. Wir leben unser Leben immer weiter vorwärts. Nach vorne. Es gibt keine Möglichkeit, eben mal zurückzuspulen und das anders zu gestalten. Der Theologe-Philosoph Søren Kierkegaard, kennt ihr alle, ne? Von gehört, mitgespielt und ja, alles gut. Der hat ja mal das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das Leben muss im Vorwärtsgang gelebt werden. Aber es wird oft im Rückwärtsblicken verstanden. Also wir wissen nicht, wir leben eigentlich ohne Gewehr. Was morgen kommt, wissen wir alles nicht. Aber wir müssen vorwärts gehen. Wir wissen aber nur eins, dass Christus, und davon haben wir gesungen, das haben wir bezeugt, in dem gesungenen Glaubensbekenntnis, dass Christus für uns gestorben ist und dass er ewiges Leben uns angeboten hat. Aus Gnaden seid ihr errettet worden und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Gottes Geschenk. Ewiges Leben mit ihm, weil er in unsere Herzen einzieht. Und wir leben vorwärts immer weiter auf ihn zu. Aber um das zu erreichen, dass wir ganz nah bei ihm sind, brauchen wir es immer wieder auf Christus zu schauen. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag neu ausrichten auf ihn, damit wir das werden, was wir in seinen Augen schon längst sind. Geliebte Gottes. Geliebte Gottes. Menschen, die das auch in sich tragen, was er in uns hineingelegt hat. Und Jesus sagt im Johannesevangelium in dem 14. Kapitel, dass wenn wir anfangen, seine Gebote zu tun, zu halten, dann werden er und der Vater zu uns kommen und werden Wohnung bei uns machen, in uns machen. Und wie heißt es in dem Neuen Testament? Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, der erfahrbar werden möchte. Und wenn das so ist, dass Christus in uns erfahrbar werden soll, dann müssen wir manches Mal unser Gesicht verlieren, damit Christus sichtbar werden kann, damit er erfahrbar werden kann. Und indem wir unser Gesicht verlieren, indem wir anders reagieren, als unsere Umgebung reagieren würde, indem wir lieben, uns verschenken, indem wir Menschen Gutes tun, die nichts Gutes mit uns im Sinne haben, indem wir segnen, die uns das Leben schwer machen, wo wir uns gefallen lassen, dass man uns beklaut, was in unserem Text steht, und nicht alles immer wieder zurückfordern, dann wird sichtbar, wie gut eigentlich Gott ist. Wie viel Erbarmen er eigentlich mit uns hat und was er alles vorhat. Ich habe mich auch gefragt, und wie sieht diese Liebe denn eigentlich aus? In der Klausur, die wir vor einiger Zeit in der Gemeindeleitung hatten, hast du das nochmal irgendwie aufgegriffen. Aber es ist ein Text, den wir bei den Losungen fanden in dem Monat Mai. Da hat ein Lindolfo Weingärtner, ein evangelisch-lutherischer Pastor aus Brasilien mit deutschen Wurzeln, das hört man auch sofort, wenn man den Namen hört, hat das mal so formuliert. Lieben heißt nicht leben und leben lassen. Lieben heißt wollen, dass der andere lebt. Heißt Leben wecken, Leben fördern, Leben pflegen, Leben erhalten. Lieben heißt, den anderen wollen, wie Gott ihn will. Und nicht nur eine Zeit lang, mit Vorbehalt, sondern für immer. Uneingeschränkt, auf das Reich Gottes hin. Lieben heißt letztlich Werkzeug sein. Werkzeug sein und Mittler der Liebe Gottes. Dem anderen etwas Gutes zu tun, Lebensraum zu schaffen für den anderen. Und nicht, jetzt pass mal auf, hier komme ich, ich brauche Platz. Sondern wir schaffen Raum, damit es anderen gut gehen kann. Wir machen Platz, damit Platz für andere da ist. Und wie hat Bonhoeffer das formuliert? Er hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Wenn sie bereit ist, andere aufzunehmen und Lebensraum zu gestalten. Und wir, so wie wir hier zusammen sind, werden dabei nicht kleiner. Wir kommen nicht zu kurz, wie uns manche weismachen möchten. Nein, wir werden, wenn wir das tun, beschenkt. Wir werden immer wieder aufs Neue beschenkt, wenn wir uns auf andere einlassen. Wenn wir Platz machen, damit Platz für andere da ist. Wir haben immer die Möglichkeit, aufzunehmen. Aber es heißt, bedeutet dann auch, dass ich wissen muss, worüber identifiziere ich mich? Womit definiere ich mich als Person? Und das ist nur dann, wenn ich weiß, dass ich in Christus gegründet bin. Wenn ich in Christus stehen kann. Weil Christus mein Leben ist, wie Paulus das formuliert. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Johannes hat das auch nochmal formuliert, Johannes der Täufer. Er hat gesagt, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Ich darf mein Gesicht, alle meine Masken, die ich trage, ablegen, damit Christus in mir und durch mich zum Vorschein kommt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe möchte wachsen. Unentwegt wachsen. Und wir können diese Liebe pflegen, indem wir es füttern mit Gehorsam. Indem wir es füttern mit den Dingen, die Gott uns sagt, dass wir sie tun sollen. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und das wird manches Mal vergessen. Und dann ist es wie bei den Pflanzen, die in dürren Zeiten dastehen. Irgendwann fangen die an zu welken. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Weil sobald wir wieder anfangen zu füttern, zu düngen und Wasser zu geben, blühen die wieder aufs Neue auf. Vielleicht nicht mehr in der gesamten und vollen Pracht, heißt, aber sie haben die Chance zu überleben. Jesus möchte, dass wir am Ende ankommen. Und ich weiß nur eins, dass bei allen Dingen, die hier und heute daneben gehen, in den Anforderungen, die er auch seinen Jüngern gestellt hat in dieser Bergpredigt, in dieser Rede, wenn das alles daneben geht, aber am Ende wird erst abgerechnet. Nicht jeder Fehler heute und dann, nein, Bilanz wird erst gezogen am Ende. Und das ist unsere Hoffnung, unsere Zukunft, dass wir darauf hinarbeiten und sagen, Christus soll mehr werden in unserem Leben. Durch das, was ich tue, das, was ich bin, indem das sichtbar werden kann, kann auch er wachsen und sichtbar werden in unserem Leben. Durch Gnade, Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Es ist Gottes Geschenk. Du hast es so formuliert. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Nicht aufgrund eigener Initiative, aufgrund der Selbstbehauptung oder Selbstverwirklichung, sondern in treuen Gehorsam, indem wir das tun, was Gott vorbereitet hat für uns. Und ich möchte euch nur ermutigen, in der jeweiligen Situation das zu tun, was Gott zeigt. Nicht mehr, aber bitteschön auch nicht weniger. Gott möchte uns darin segnen und groß werden lassen. Und er möchte durch uns sein Gesicht in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der Gesellschaft immer klarer zeigen, indem wir von seiner Liebe weitergeben, nicht nur erzählen, weitergeben. Er hat uns so viel Gutes getan, es gibt keinen Grund, es anders zu machen, als was er uns geschenkt hat. Amen.